Willkommen zu eurem Lieblingspodcast mit euren Lieblingsunterhosenflüsterern. Mit mir, Leroy, und mit...
Mit mir, Erika, grüß dich. In eine Unterhose reinflüstern oder weil wir hier in Unterhose sitzen und flüstern?
Weil wir das ultimative Unterhosen-Management-System entwickelt haben.
Okay, dann erzähl da mal davon, weil ich...
Da geht's halt, es wird ja immer so der Witz gemacht, so ja, wenn ich eine Unterhose 3 Tage trage, dann drehe ich die um und was weiß ich nicht was.
Wer macht denn darüber Witze?
Was für ein Sauferkel. Es gibt Leute, die machen darüber Witze dann, die machen sich darüber lustig, okay. Und unser System heißt einfach drauf scheißen. Also nicht auf die Unterhose, sondern auf dieses Klischee, dass man die drehen muss, sondern man behält sie einfach an und dann ist gut.
Weil, aber nur einen Tag, oder? Du wechselst doch jeden Tag deine Unterhose, oder? 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 Oder?
Weil Höhlen zum Beispiel, auch Höhlen mit viel Feuchtigkeit da drin, die bestehen ja auch, die haben auch ein funktionierendes Ökosystem, da ist ja auch kein Schimmel drin. Also von daher gehe ich einfach davon aus, unser System heißt Höhle, einfach tragen und nichts dazu sagen. Und damit herzlich willkommen zu Futter bei die Bitches.
Der Ekelfolge.
Mal wieder. Der
Sackschweiß-Ekelfolge.
Was
trägst du für Unterhosen?
Hast du so? Ich habe ein Favorite.
Okay.
Ich habe ein Favorite und zwar sind das enge Boxershorts.
Ja.
Also Boxershorts, aber lange. Also die gehen mir, also wirklich... Boah, zu 3/4 über den Oberschenkel, weil ich das, also das Leiden eines extremen Gemächts habe. Und das Problem ist, wenn die nicht so lang sind, dann schubbelt das viel.
Ja.
Und deswegen muss das halt wirklich, müssen die lang sein, weil sonst ziehen die sich hoch.
Also lang und eng.
Lang und eng sind lang und eng mit extrem krasser, großer Aussparung.
Also
die Aussparung hat genauso viel Stoff wie der Rest der Unterhose.
Okay, ja, verstehe.
Ekelhaft.
Krass. Gibt es auch, war ich mal in so einem Sexshop gesehen, diese Unterhosen, wo du dann Schnippel reintun, also richtig reintun kannst, also wo du eine Aussparung hast, das Gemächt da reinzulegen.
Ja.
So, dass du praktisch wirklich wie so eine Gussform aus Baumwolle so drum hast.
Gussform, die muss geschmiedet werden, ja. Um dein Gemächt. Und was trägst du denn gerne?
Das ist mir ein bisschen zu privat. ich bin auch tatsächlich Team enge Boxershorts, aber ich glaube, ich habe jetzt auch schon ewig lange keine weiten Boxershorts mehr gehabt.
Ich finde, das gibt einem auch immer so.
Ich finde
das
zum Pennen, glaube ich, ganz geil. Wobei ich zum Pennen meistens einfach so eine lockere, kurze Hose
anhabe, ja, genau.
Ohne Unterwäsche dann.
Ja, ebenfalls. Ja. Ich finde aber auch so diese weiten Boxershorts meistens dann entweder mit Simpsons drauf, Garfield.
Ja. Ja, die hat so einen Kiffer-Vibe, ne?
So ein, ja, oder halt so Jugendliche. Aber ich glaube, also wir hatten früher sowas an und dann halt die Baggy so darüber. Das haben wir halt so getragen.
Das ist richtig komisch. Man hat das doch so getragen, dass so diese lockere Boxershot, die dann ja auch tendenziell auch zu groß war für den kleinen jugendlichen Arsch,
ja.
Dass die so rausgequollen ist,
genau,
oben.
Genau.
Also auch nicht, dass man so wie jetzt, ich trage ja meine Hose auch so, dass man das Bündchen von meiner Boxershot oben halt aus dem Hosenbund raus ist.
Ne?
Das
habe
ich ja so häufig, also, aber nicht, dass man sieht, sondern wenn ich mich bücke, dann sieht man halt wahrscheinlich das Bündchen meiner Unterhose.
Ja, ich bin eher so Team Arschritzenansatz und Arscher.
Okay. Das macht man ja, aber damals hat man es einfach so rausquillen lassen.
Genau.
Diese riesige karierte oder mit Marihuana-Blättern verzierte Boxershorts.
Ja, oder ich hatte eine Boxershort so aus so einem Satinstoff mit Superman drauf in beige. Ganz, also ganz, ganz eigenartig. So eine habe ich getragen. Und da könnt ihr euch den jungen Leroy so vorstellen, der richtig klein und dürr war. Also ich war so ein richtiges Hemd einfach.
Ja, stimmt, das hast du mal gesagt, ne? So sehr, sehr lange, sehr klein
warst. Ich bin in der 12. Klasse bin ich auf einmal gewachsen und auch breit geworden. Also es war ganz, ganz eigenartig. War nach den Sommerferien, als ich in die 13. Klasse kam, war ich ein anderer Mensch komplett.
War ich plötzlich ein Mann?
Ja.
Irgendwie schon, ne?
Ja. Naja, ich habe auf einmal richtig viel vertragen, das habe ich gemerkt. Das war der große Unterschied.
Vertragen?
Alkoholtechnisch.
Alkoholtechnisch, war.
Ja, da hat einiges in den Kanister gepackt. Ne?
Wild.
Ja.
Erstmal willkommen, schön, dass du hier bist. Jetzt, nachdem wir 5 Minuten uns unseriös aneinander abgearbeitet haben, können wir einmal die Rahmenbedingungen klarstellen. Wir haben heute Sonntag, den 13.04.
Ja.
Wir haben 10:04 Uhr.
14 Grad.
14 Grad draußen. Rapides Temperaturgefälle. Ich denke, dir kommt das entgegen, ne? Gestern die 25 waren dir wahrscheinlich zu warm, oder?
Absolut. Wir haben aber auch 1018,9 Hektopascal. Das entspricht eigentlich auch der Norm. Also Luftdruck. Alles gut.
Wenn der Luftdruck zu niedrig wäre, wird uns der Kopf platzen, ne?
Wenn der Luftdruck zu niedrig wäre, ja, bestimmt. Ich kann das jetzt nicht physikalisch validieren, aber klar. Warum nicht? Also wenn sich irgendwas am Luft, wenn sich überhaupt irgendwo was am Druck ändert, dann explodiert es.
Gewöhnlicher Luftdruck also. Du bist ja jetzt umgestiegen vom iPhone auf so ein komisches Japano-Handy.
Koreanisch.
Koreanisch. Zeigt dir deine Wetter-App dann auch diese...
Jetzt kommt so ein elendiges
Geflecht.
Zeigt dir deine Wetter-App etwa nicht die Börsenkurse an? Nein, meine Wetter-App zeigt mir das.
Okay, warte. Ja, guck mal, diese...
Aber es geht noch weiter, ne?
Ja, ja, das ist bei mir ja auch hier so. Aber diese Apple...
Regenradar habe ich.
Die Apple-Wetter-App
im Mond
hat dieses egale Information, Luftqualität. Da steht halt immer, also meistens steht da gut und dann die Luftqualität ist besser als gestern zu dieser Zeit.
Ja, bei mir steht gut, auch nur eine 2 von, weiß ich nicht, laufen, gut. Momentan gutes Wetter zum Laufen, aber um 12 Uhr ist wieder schlecht.
Wie ist mit,
um 11 Uhr muss ich laufen gehen.
Wie ist mit gefühlten Temperaturen? Ich habe gefühlte 9 Grad gerade.
Gefühlt wie 13.
Und tatsächlich 14.
Ja, aber ich komme von draußen. Wie ist der
Luftdruck? 1003 Hektopascal, ne?
Ich weiß nicht, ob der mir, ich habe den gerade einfach im Internet gesucht. Also ich habe den in Mbar angegeben und da haben wir 1003,4 Mbar.
Ja, ja, das ist ungefähr das gleiche wie Hektopascal, weil ich habe auch 1003 Hektopascal.
Ich musste damals im Labor bei Versuchen, musste ich halt auch immer dokumentieren, wie der Luftdruck gerade war, weil dementsprechend haben sich ja Reaktionen anders verhalten.
Ich vergesse immer, dass du irgendwann mal so ein, was war das, Chemielehramtsstudium oder Bio?
Geschichte und Chemie.
Ja.
Aber das war auch am Freitag witzig, da kam dann auch auf einmal so eine Frage zu Geschichte, wie der Erste Weltkrieg, wie der sich entwickelt hatte und warum, aus welchem Grund. Und da konnte ich auch, wusste ich noch.
Das weiß ich aber, glaube ich, auch noch. War das nicht erneut, weil Deutschland aufgemuckt hat?
Nee, tatsächlich nicht.
Den haben wir doch auch.
Schuldfrage ist da ganz, ganz eigenartig. Es ging darum, dass Österreich-Ungarn den Kronprinzen Franz Ferdinand.
Ach ja, da gab es dieses Attentat
aus dem Sarajevo, der ist dann erschossen worden. Ja,
genau.
Und dann hat Deutschland, ich weiß gar nicht, ob da schon Deutschland war, Bund deutscher Nation, quasi den Blanko-Check. So, es gibt ja immer so Hashtags quasi in der Geschichte, die dann immer so Schlagwörter sind. Und für den Beginn des Ersten Weltkrieges ist es halt der Blanko-Check gewesen, den Deutschland ausgestellt hatte und gesagt haben, ja, wer Stress machen will, der kriegt Stress. Und da war dann halt auch Russland dabei und dann gab es halt Stress. So mit allen auf einmal. Da hat Österreich-Ungarn Krieg angefangen.
Deutschland ist mit reingegangen. Ehrlicherweise, wenn wir uns das jetzt mal kurz überlegen, wir leben in einer verrückten Zeit gerade, ne?
Wir leben in einer ganz unangenehmen und verrückten Zeit,
aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass so, was war Erster Weltkrieg? 1913?
1914.
Bis
1918.
Bis 18, genau. So. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, so da lagen die Nerven noch ein bisschen blanker. Also Thema Resilienz, also war da nicht so groß, ne? Da war so, alles klar, hier wird ein Kronprinz erschossen, dann ficken wir doch jetzt mal richtig rum. Ne? Wollen wir mal sehen.
Ja, oder man hat halt irgendwelche Machtfantasien und denkt sich dann, greifen wir einfach mal Polen an. Mhm. Dann machen wir als erstes Stress.
Aus der
Ich denke mir mal, daraus betrachtet. Muss man doch gelernt haben, dass es kompletter Schwachsinn ist, sowas zu machen. Aber here we are.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, gerade aus der Sichtweise betrachtet, man Versuche eines Erklärungsansatzes. Meinst du, die haben damals so ein bisschen, in Anführungszeichen, leichtfertiger einen Krieg riskiert, weil es, und Achtung, das ist jetzt irgendwie, klingt vielleicht im ersten Moment komisch, aber weil es nicht so viel zu verlieren gab, weil wenn du dir überlegst, wie wir das jetzt gerade so mit Nuklearmächten haben, dass wir halt eine Bombe haben, die, also wir zerficken unsere Länder nicht nur gegenseitig, sondern wir haben theoretisch mindestens 2 Weltmächte, die den Planeten zerficken könnten. Und deshalb sind wir jetzt vielleicht gerade in einer Situation, wo man mehr durchgehen lässt, ohne eine, also ohne die maximale Eskalation zu erreichen eines Weltkriegs. Weil damals war ein Weltkrieg so, ja, okay, dann kommen die jetzt wieder mit ihren Propellerflugzeugen und werfen so eine Cartoon-Bombe runter.
Nee, also erst nochmal, um da ihre bildliche Sprache nochmal genau mit aufzunehmen.
Bist du der Kronprinz
nee, Alexander? Ich höre zu viel Sternstunde Philosophie und da reden die halt auch so, weil das halt Schweizer sind. Und dann,
Österreich, ja?
Nee, Schweizer, oder? Sternstunde Philosophie sind, glaube ich, Schweizer.
Dann sind das Schweizer, aber du hast gerade einen österreichischen
Dialekt gemacht. Naja, ich kann
mach Schweizer. Dieses mach mehr.
Ich kann nicht Schweizer, die liegt nicht.
Ich denke direkt, ja. Du hast Schoki im Bauch.
Ja. Das Stereotyp. Ja. Jedenfalls ist halt der, also zu sagen, man hatte weniger zu verlieren, stimmt nicht. Ich glaube, es liegt eher dann an der Position, die Deutschland hatte, weil man war ja Peak Industrialisierung. Mhm. So, und auf der anderen Seite hatte man diesen Kolonialismus-Gedanke, mhm, der auch weiter aufkam, weil man halt seinen Platz in der Welt etablieren wollte und als Industrienation natürlich dann auch ja, international besser dastehen wollte, mhm, und deswegen dieser Hochmut dann, der da mitspielte und dann in diesem Blankocheck zu sagen, egal wer kommt, mhm, ficken wir, ist kein Thema, oder beziehungsweise wir legen uns damit an, damit wir halt unsere Expansionsgedanken mit da reinspielen könnten. Und heutzutage lässt sich, oder darauf hoffe ich, ist dann nicht der Gedanke, man hat mehr zu verlieren, weil früher gab es genauso viel zu verlieren. Ich denke eher
andere Waffen, andere Mittel.
Ja, also man ist, ja, also klar, man hat dann halt immer diese Sorge vor dem Atomschlag.
Ja, ja.
Ich denke aber eher, dass das Geflecht aus internationalen Beziehungen viel dichter ist. Und dadurch ist dann halt diese Weltwirtschaft und diese eigene Wirtschaft natürlich dann auch viel fragiler. Und da wir in einer Welt leben, wo Wirtschaft eigentlich immer das erste Thema ist, bevor Sozialpolitik überhaupt angesprochen wird, sind wir deswegen in einer vielleicht sind wir deswegen in einer prekäreren Situation, mhm, und deswegen ist dann auch eher Diplomatie erstes Gebot der Stunde, es sei denn, du bist Russland oder bist die USA. Mhm. Da habe ich auch wieder so viel gelesen, weil die USA, man darf Trump halt nicht einfach als irgendeinen leichtfertigen Idioten darstellen, weil das ist gefährlich, weil das man hat ja gemerkt, dass viele, die ihm nahestehen, also Wirtschaftler, klingt so, als wären das so seine Hauswirtschaftler.
Seine Haushaltshilfen.
Ja, genau.
Eine Putzfrau zum Beispiel.
Ja.
Abuela.
Ja,
klar. Die ist auch okay, dass sie aus Mexiko bleibt. Weil die braucht er nur mit $4 die Stunde bezahlen.
Also die so Aktionäre und so, die ihm halt näher stehen, die profitieren halt momentan abnormal. Ne? Da sind dann Leute, die haben da einfach so 3 Milliarden
ja.
Gewinnen einfach, gerade weil die Wirtschaft halt an der Wand gefahren wird. Da wird jetzt alles günstig eingekauft.
Das ist ja gerade das Problem, Leroy. Das ist wirklich was.
Womöglich auch das Ziel.
Wo ich mich selber die Woche auch nochmal hinterfragt habe und mir dachte so, sag mal, bist du irgendwie dumm, Erik? Weil es war ja zum Ende der letzten Woche hin, dass Trump da mit dieser, im Rosengarten des Weißen Hauses mit dieser absurden Zolltabelle stand und dann erzählt hat, was die nicht alles für Zölle kriegen, wir geben denen so und so viel. Bei jedem Land dann irgendwie, das war ja auch komplett
wildes Telefon. Jetzt alles wieder irgendwie ausgesetzt.
Genau. Oder so, dann sind natürlich infolgedessen sind Aktienkurse brutal abgeschmiert. Ich glaube, zum Beginn der letzten Woche war der Aktienkurs von beispielsweise Nvidia noch so bei knapp über 105 Euro. Das ist auch schon relativ tief dafür, dass er noch im Januar und Februar so bei 140 Euro war.
Mhm.
Ist dann zum Ende letzter Woche runter bis auf 75 Euro. Mhm. Beziehungsweise zum Anfang dieser Woche. Montag war ja dieser Mad Monday. Und zwar nicht der auf Pro7, wo die neuen Episoden der Simpsons kommen, sondern der Mad Monday.
Boah, ich habe auch direkt.
Das gibt's auch früher. Der Pro7 Mad Monday.
Und dann dieses We Love to Entertain You von Bart Simpson oder so.
Ja. Sondern da, wo die Börse dann ja wirklich komplett abgeschmiert ist, so, da war der Nvidia-Kurs dann irgendwie bei 75 Euro. Und ich dachte mir auch wirklich so, dieser US-Präsident, der ist ja komplett verrückt, der ist ja komplett bescheuert, der lässt wirklich sehenden Auges, lässt er seine Märkte da abschmieren, bis mir dann irgendwann mal wieder auffiel, ich hatte auch drüber nachgedacht, ob ich nochmal nachkaufen soll, ein paar Nvidia-Aktien zu dem Preis, weil die steigen ja sicherlich, dachte ich mir. Auf der anderen Seite dachte ich mir aber auch so, es ist doch gerade gar nichts kalkulierbar, der kommt jetzt gleich mit den nächsten Zöllen um die Ecke und es schmiert noch weiter ab, ne? Und dann, zwei Tage später, ist natürlich passiert, was passieren musste. Trump hat die Zölle ausgesetzt für 90 Tage erstmal, außer die gegen China. Da sind wir bei 145%
mit. Ja, aber auch das ist wieder runtergesetzt worden, zumindest auf Elektronik und
genau.
Autos,
glaube genau. ich. Genau, ich glaube, so gerade Elektrozubehör, da
können wir gleich das, was die USA braucht, so in der genau. Produktion.
Und natürlich sind die Kurse dann alle wieder hochgegangen. Ich dachte mir so, naja, also es ist doch absolut davon auszugehen, dass es da Insiderhandel gibt, dass also Trump mit dieser Macht, die er hat, sagen kann, okay, ich verhänge jetzt irgendwas Bescheuertes, mach damit praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. A, ich bringe die Börse gerade extrem ins Wanken. Übrigens zu der Stelle die Börse ins Wanken zu bringen, das habe ich in der letzten Woche vergessen zu erwähnen. Trump hatte 2012, glaube ich, einen ganz treffenden Tweet mal abgesetzt. Der war nämlich wie folgt.
The Kissinger asses.
If the Dow Jones drops 1,000 points in 2 days, the president should be impeached immediately. Mhm. Das war zur Zeit, als Barack Obama noch Präsident war. Und er sagte auch noch, if Kamala wins, you are three days away from the start of a 1929-style economic depression. If I win, you are 3 days away from the best jobs, the biggest paychecks and the brightest economic future the world has ever seen.
Nenne drei Synonyme zu gut.
turns out, nein. Jedenfalls zwei Fliegen mit einer Klappe. Er hat einmal die Börse ins Wanken gebracht, die Kurse abschmieren lassen, sodass seine reichen Millionärs- und Milliardärsfreunde günstig alle Aktien, also sei es Nike, sei es Apple, sei es Nvidia, alles, was in den USA sitzt, günstig einkaufen können. Und innerhalb von 2 Tagen hat er dann dafür gesorgt, dass die Kurse um mindestens 20% wieder steigen und die einfach am Peak wieder verkaufen.
Ja. Überleg dir das. Die haben mehrere Milliarden gemacht.
Es ist so ein Blödsinn zu sagen, die Leute verlieren hier gerade Milliarden um Milliarden an Geld. Das stimmt absolut nicht.
Es wird einfach umverteilt.
Wenn du dir die Börse anguckst, wer da Geld verliert, sind die Kleinanleger, die für 140 Euro Nvidia gekauft haben und zwischendurch bei 70 Euro waren und sich dachten, boah, dann besser jetzt, als dass ich mein ganzes Geld verliere. Die Leute, die bei 70 Euro die Nvidia-Aktien zum Teil hatten oder den Großteil dieser Nvidia-Aktien, die haben die Nvidia-Aktien irgendwann vielleicht für 20 Euro eingekauft. Das heißt, selbst als die bei 70 Euro verkauft haben, haben die ein Plus eingestrichen, klar weniger, als wenn sie bei 140 verkauft haben, haben dann aber für 70 nachgekauft, diese dann wiederum für 110 jetzt wieder verkauft haben. Also im Endeffekt, die Reichen sind reicher geworden, die Kleinanleger sind um ihr Geld gebracht worden.
Komisch.
Und der zweite Punkt, die zweite Fliege, die eben mit selbiger Klappe geschlagen wurde, ist ja auch einfach dieses Ding, plötzlich kommen da Länder angescheißert bei den USA und sagen, ja, nee, dann lass doch mal über diese ganzen Zölle noch mal reden. Ja. So. Und am Ende ist die Position einfach damit drohen, absurde, unverhältnismäßige und überhaupt nicht nachvollziehbare Zölle gegen irgendwelche Länder zu verhängen.
Außer gegen Russland.
Reicht aus, um einfach weniger Zölle in den jeweiligen Ländern zu bezahlen?
Ja. Und für diese ganzen Mega-Idioten, die stehen dann da und denken so, ja, geil.
Dealmaker.
Ja, Mann, ich habe mir wieder klare Kante gezeigt hier. Und das Interessante ist ja einfach, Trump hat sich ja auch mal dafür ausgesprochen, dass er das System in Russland eigentlich ziemlich geil findet. Mhm. Ein Diktator und Oligarchen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, irgendwie sind wir da auf einem guten Weg hin. Und wenn sich dann irgendeine Bürgerwehr regt, dann wird der Notstand ausgerufen. Mhm. Praktisch, ja. Mein Gott.
Ja, ich finde das so krass, dass das einfach so Verhandlungs- oder auf dieser politischen Ebene mit so einer rudimentären Verhandlung in Anführungszeichen, eher Erpressung, einfach funktioniert. So, das ist so,
ja, ja.
Wie wenn
ich, so Schoolbully-mäßig.
Ne? Wenn ich meinem Chef sagen würde so, Digga, ich mache jetzt Arbeitszeitbetrug, ich komme jetzt gar nicht mehr arbeiten, schreibe mir alle Stunden auf. Und er sagt so, ey, nein, ich zahl dir einfach mehr die Stunde, aber dafür kommst du auch.
Wo
ich
mir denke so. Und du stehst
ich bin eigentlich in keiner guten Verhandlungsposition gewesen.
Ja, aber du stehst im Pausenraum und sagst so, also, he's kissing my ass. Ja. He's coming to me and, oh, I wanna make a deal.
Ja, so. Ich denke so, ja, habe ich eigentlich nicht verdient, diesen Deal, ne?
Ja, ich finde es halt wirklich, es ist einfach verrückt. Und da weitergehend, wann denkst du, wird Litauen oder Polen angegriffen?
Mhm. Möchte ich keine Guesses drüber machen. Wir sind gerade tatsächlich an einem Punkt, so im April, wo ich mir immer wieder diese Memories angucke von vor 5 Jahren, wo wir uns noch über Corona mokiert haben. Und das ist schon so schlecht gealtert. Ich möchte das mit dem Krieg auch ungern forcieren. Hier bei dem Thema Technik finde ich auch richtig witzig, dass teilweise so Big-Tech-Konzerne, aber noch nicht so richtig in dieser Trump-Administration eingeflochten sind, sodass sie wissen, Zölle werden doch tendenziell wieder ausgesetzt, weil Apple ja in diesen 2 Tagen, in denen Trump die fetten Zölle angekündigt hat, bevor er sie dann ausgesetzt hat, in den 2 Tagen ja einfach 4 randvolle Passagierflugzeuge mit iPhones in die USA geschippt hat aus Indien, damit die schon mal in den USA sind, damit die auf jeden Fall nicht von den Zöllen betroffen sind, wo ich mir dann denke so, ja, okay, da gab es wohl keine Absprache, weil sonst hätte Apple sich auf jeden Fall diese Flüge gespart. Und das Ding ist tatsächlich, so Ökonomen hatten errechnet gehabt, wie sich diese Zölle auf den Preis des normalen iPhone, ich glaube das aktuelle Modell ist 16, auswirken würde. Und zwar, die Basisvariante des iPhone 16 in den USA hätte infolge der Zölle womöglich $1,957 statt bisher $799 gekostet. Scheiße. Wo ich mir dann denke, so,
ja, vor allem wow. Wir haben ja sowieso so eine Chip-Krankheit. Ach, Chip-Krankheit.
Du meinst die Corona-Impfung oder was, Digga?
Ich bin allergisch gegen Ungarisch. so ein Chip-Mangel. Also Elektronik, Chip.
Halbleiter und so ein Scheiß.
Ja, genau. Ja. Sind wir ja sowieso noch in so einem Mangel drin. Und dann halt noch so ein Zollkampf auf irgendwelche elektrischen Geräte und was weiß ich, was mit China und alles. Naja.
Ja, ist, glaube ich, keine allzu gute Idee.
Naja, ich bin auch kurz davor, mir schnell noch so ein Analog Pocket zu holen.
Habe ich tatsächlich.
Hast du bestellt?
Nicht wahrhaftig den Analog Pocket, sondern so ein tatsächlich China-Pendant.
Den Retro irgendwas?
Ja, so ein Retro-Spiel. Also für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, wovon wir reden. Mein Arbeitskollege hatte so ein Gameboy. Mhm. Also von der Optik her sieht es aus wie so ein alter Gameboy Advance. Mhm. Hat aber ein HD-Display. Mhm. Hinten 2 Trigger jeweils an jeder Seite. Unten auch noch Sticks. Und 21.000 Spiele vorinstalliert. Ist markenrechtlich natürlich ein riesiges Problem. Die sind alle emuliert da drauf. Also sind Nintendo DS-Spiele, Game Boy Advance-Spiele, Sega-Spiele, PlayStation 1 und all so ein Kram. Und hat sich den tatsächlich relativ günstig aus Fernost holen lassen. Ich habe den jetzt auch bestellt. Ich fand das Ding, ich habe damit gespielt. Also ich habe davon auch ein Bild gemacht gehabt, dass du siehst, it's no trash. Ich habe es wirklich vorgestern getan. Da habe ich Crash Bandicoot gespielt. Einfach geiles Ding.
Ja, das Ding habe ich auch schon gesehen. Macht
geisteskrank Bock.
Okay.
Macht geisteskrank
Bock. Ich hoffe, der hält länger.
Du kannst den mal bei mir ausleihen. Ich sehe mich jetzt nämlich einfach schon in der Woche, wenn das Ding dann irgendwann ankommen wird, sehe ich mich einfach so auf der Couch chillen und einfach so Gameboy zocken. Das ist so geil.
Ja, ich zocke
momentan immer. Da sind alle Pokémon-Editionen drauf.
Ich zocke immer DS momentan und spiele gerade die schwarze Edition.
Hast du nie ein Kind groß zu ziehen, du Trottel?
Ein Kind groß zu ziehen? 4 sogar, aber sind mir, ob 1 oder 4 sind mir alle gleich scheißegal.
Papa muss die Ohren kriegen.
Pokémon Schwarz Edition. Ich muss das durchspielen. Ja. Weil Schwarz und Schwarz 2 habe ich zu Hause liegen, aber nie gespielt. Mhm. Und deswegen hole ich das jetzt gerade nach.
Das ist auch so eine Ära, die ist komplett an mir vorbeigegangen.
Aber das sind tatsächlich gute Editionen. Also wirklich sehr, sehr, sehr gute Editionen.
Ich glaube aber, als die rauskamen, waren die sehr unbeliebt, oder?
Kann das sein? Ja, weil die halt einfach mal, also weil die wirklich einen anderen Stil angeschlagen haben und die lehnen sich ja auch an den USA an. Also jede Edition ist einmal an irgendeine Region angelehnt und die sind
tatsächlich Detroit, schwarze Edition Detroit. Alles foggy. Jacksonville.
Ich glaube, der dritte Teil hieß auch irgendwie Detroit Become Human oder so.
Ganz furchtbar.
Ja, aber die sind tatsächlich richtig geil zu zocken, vor allem im Vergleich zu dem, was halt momentan auf dem Markt ist. Ich habe mir ja von dir Karmesin und Purpur ausgeliehen oder eine davon.
Ja.
Und ich habe es einfach nach 10 oder 15 Minuten ausgemacht, weil es so wieder nicht mitgebracht, ne?
Du behältst es einfach trotzdem weiter.
Ach, die ist noch in der Konsole drin. Ja, erinnere mich bitte dran.
Ja, ja.
Es ist halt einfach ultra scheiße. Es macht gar keinen Bock. Du hast also ultra Frame-Einbrüche. Mhm. Die Welt sieht aus wie Arsch einfach. Das sieht einfach schlecht aus.
Ja, und mir ist da tatsächlich so eine komplette so ein Abschnitt an Pokémon vorbeigegangen. Also ich habe weder Sonne, Mond, noch Ultrasonne, noch Ultramond irgendwie mitbekommen. Also
Sonne, Mond habe ich gespielt, Ultrasonne, Ultramond auch nicht mehr.
Sind das Remakes oder sind das zweite Teile? Und sind
das sind zweite Teile, aber ultra beschissen. Du hast kaum mehr Content. Es ist einfach frech. Okay.
Also es war damals wahrscheinlich noch zu so einer Zeit, wo sie statt einem DLC dann einfach nochmal dasselbe Spiel
genau.
mit ein bisschen mehr. Okay. Ja gut. Schwarz und Weiß 2 kenne ich auch nicht. Ich habe dann Schild und Schwert
irgendwann wieder. Wie gut die sind.
X und Y habe ich mal, glaube ich, irgendwie kurzzeitig angespielt.
Auch fand ich einfach auch okay. nicht schön. Das ist ja auch das erste 3D-Game, genau. Mhm. Aber das Problem ist halt einfach, die Welt ist halt so mega leer. Also du hast halt kaum was, ist auch sehr kurz das Spiel. Jetzt kommt ja das Pendant zu Legends Arceus raus. Das ist ja dann Legends
A to Z oder sowas.
A to Z, genau. Weiß ich nicht.
Schauen wir mal. Ah. Die Switch 2 wird es wahrscheinlich schaffen. Die Switch 1 wird da mit den Framerates wahrscheinlich auch nicht hinkommen.
Ja.
Naja, aber über die Switch haben wir letzte Woche schon gerantet. Letztes Jahr,
wäre krass. Die Insiderhandel.
Leroy, ich habe diese Woche mal wieder was zum ersten Mal gemacht und das, damit meine ich nicht eine beigefarbene Weste getragen.
Vor allem, du kniest das auch die ganze Zeit hier so rum, als sitzt du im Bus und willst gleich aufstehen.
Ja, ich hab eine beigefarbene Weste an, obwohl wir drinnen sitzen. Ich finde die einfach cool. Das ist eine coole Weste.
Ja, ne? Steht dir.
Danke. Ich habe gestern zum ersten
Mal. Baba Erik.
Zum ersten Mal mal wieder was ausprobiert und sagen wir mal so. Ich hätte mir gewünscht, dass ich schon eher ausprobiert hätte. Und zwar.
Okay.
Und zwar bin ich gestern Rollschuh gelaufen.
Ah, okay.
Rollschuh gelaufen, Leroy.
Also wirklich Rollschuh, nicht Inliner, sondern Rollschuh.
Rollschuh. Vier Rollen.
Ja.
Nebeneinander, also in Zweierreihen. Das wäre auch ein richtig komischer Rollschuh mit vier Rollen.
Wie so ein Einkaufswagen, sich immer drehen.
Genau. Mit diesen vier Rollen. Und ich wünschte mir nicht, ich hätte es schon eher mal ausprobiert, weil das so unsagbar fetzig ist und so viel Bock macht, sondern weil ich glaube, als Kind man etwas unbekümmerter ist, was so Angst oder was ist Angst, aber so Respekt vor so Sachen betrifft.
Weißt das denke ich mir bei Eislaufen genauso.
Bei Eislaufen, auf Bäume klettern und so ein Scheiß, ne? Guck mal, als Kind bin ich zum Beispiel nie, ich war ja diese Wellness-Edition eines Kindes, dass ich halt immer zu Hause abgehangen habe, weitestgehend.
Diese Zedernholz-Version eines Kindes. Also,
ich war so zu Hause, hab da dann immer abgehangen und bin zum Beispiel auch nie so über Zäune geklettert oder so ein Kack, ne?
Boah, wie viele Hosen ich mir aufgerissen habe wegen Zäunen.
Richtig, ich bin das erste Mal über einen Zaun geklettert, als ich mir im vollen Bewusstsein darüber war, was ich zu verlieren habe, nämlich meine Hoden. Das ist ja als Kind sind dir deine Eier ja scheißegal. Aber
wenn die sind ja auch noch ein bisschen straffer am Körper dran.
So, wenn du dann plötzlich als 15-Jähriger das erste Mal anfängst, über so einen Zaun zu klettern, weißt du genauso, wenn es jetzt hier knallt, bist du weg von der Bildfläche. Ne? So. Das heißt, ich wäre gerne früher auch schon mal über so einen Zaun geklettert. Genauso beim Rollschuhfahren. Ich stand da gestern auf diesen Rollschuhen und als Kind hätte ich mir gedacht so, ja, gut, ist ja, sei es drum, ne? Wenn er jetzt stürzt, dann haust du ja das Knie auf oder so.
Oder ein Zahn. Ja. So, das sind mir meine Horrorvorstellungen, so ein Zahn raushauen.
Zahn raus ist richtig kacke. Ja, und ich dachte mir dann auch gestern so, ja, wenn du jetzt stürzt, Alter, es tut halt einfach unnormal weh, weil ich jetzt halt wahrscheinlich so das Dreifache von dem wiege, was ich als Sechsjähriger gewogen habe oder so.
So null flexibel, so als Kind bist du so ein Biskuitteil, der so richtig fluffig und
weich ist. Ja, gestern bin ich dann so irgendwie mit 100 Kilo einfach auf meinen Rücken geknallt. Weißt du, die haben ja richtig den Steiß verhauen. Das tat richtig weh.
Richtig im Arsch einfach.
Ja, so ein Cracker. Es ist halt einfach richtig kacke. Und ich hab da halt auch gemerkt, so meine Beine sind so richtig shaky. Und du hast ja auch andere Körperschwerpunkte, wenn du größer bist. So. Und wenn ich halt irgendwie als kleiner Bursche schon irgendwie so diese Abläufe drauf gehabt hätte, dann hätte ich es ja jetzt wahrscheinlich irgendwie abrufen können, so ein bisschen. Hätte ich gewusst, was ich zu tun habe.
Moment, hast du als Kind nicht auch 100 Kilo gewogen? Was?
Als Sechsjähriger? Boy. Jedenfalls habe ich mich schwerst verletzt. Nee, also geht. Tut nicht so doll weh. Gerade noch nicht. Oh, geht. Aber Ich wünschte mir, ich hätte das schon eher gemacht. Aber ich habe jetzt rausgehört, du kannst auch so Rollschuhe das,
Wie eher ausprobieren? Ja, als Kind. Also eher auf die Fresse gefallen?
Ja, ich hätte als Kind das gerne mal ausprobiert, damit ich als
Erwachsener. Damit du es jetzt ad acta hättest legen können.
Genau. Oder damit ich es jetzt hätte einfach so ein bisschen machen können, so aus Spaß so ein bisschen rumrollen,
weißt du? Okay.
Weil ich möchte es ja irgendwie schon irgendwie ausprobieren. Mhm. Ja, ich arbeite an so einer Rollschuhbahn. Also ich. Nicht hauptberuflich.
Ja, aber auf der anderen Seite, warum? Also wäre ja auch nicht schlimm.
Was denn?
Wenn du jetzt hauptberuflich an der Rollstuhlbahn arbeiten würdest, wäre ja auch nicht schlimm. Das klingt immer wie so ein Jobshaming irgendwie. Aber das war jetzt so gerade wie du so vor mir sitzt, so mit deiner beigen Weste.
Ja.
Deinem weißen T-Shirt darunter. Ja, ich arbeite auch an der Rollstuhlbahn.
Ich sehe ein bisschen aus wie so ein ostdeutscher Angler. Anglertyp. Ich glaube aber tatsächlich, dass so Rollschuhbahnen oder auch
auf Hochdeutsch zu reden.
Auch Billardcafés oder so Bowlingbahnen oder sowas, da arbeitet niemand hauptberuflich.
Ah, doch.
Also in meiner Vorstellung sind das immer Jugendliche, die sich in der Münze dazu verdienen oder Leute im Studium.
Ja, oder Leute mit grauen Westen und wenig Haarwuchs so. Und,
ein aber, Glück habe ich volles Haar.
Aber die, ja, also solche Leute arbeiten, oder so Hausfrauen von alten Schlag, die arbeiten auch an sowas. Dann
so welche, die dann auch hinter dem Counter, bevor rauchen. Sie die Bowlingschuhe rausgeben, rauchen.
Ja.
Ja. Das sind immer so Patty und Selma von den Simpsons.
Ja, so gefühlt.
Ja.
Hier hast du deine Schuhe.
Bursche.
ja, so in
etwa. Du kannst aber auch keinen Rollschuh fahren.
Doch, ich kann. Also mittlerweile weiß ich nicht mehr, aber ich konnte eigentlich recht gut Inliner fahren.
Okay.
Hab auch längere Touren früher gemacht.
Ich bock das denn?
Ja, ist schon geil. Du bist halt schneller als mit dem Laufen, ne?
Ja, stimmt. Aber ich finde halt, so ein bisschen wie Gleiten. Ich dachte, man fühlt sich so ein bisschen wie der Silver Surfer damit vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Es sei denn, du fährst bergauf, das ist halt nur Arsch. Oder du fährst bergab, das ist halt auch richtig Arsch, weil du unmöglich bremsen kannst.
Dann fliegst du einfach kopfüber auf.
Also es ist halt auch wirklich einfach so gewesen, dass ich dann seitlich ins Feld gefahren bin, weil die Alternative wäre, halt ungebremst auf eine Straße zu fahren.
Also ist Inliner-Fahren eigentlich nur bei 0% Gefälle oder Steigung geil. Das ist ja eine relativ doofe, also
Voraussetzung. Ja, also wirklich eine glatte Fläche, das wäre einfach am geilsten. Meine Mutter oder mit meiner Mutter sind
wir. Um den See herum und sowas kann man das machen, ne?
Ja, weil es gab zwischendurch am Flugplatz Lohe Mühle in Mahl, gab es da zwischendurch so Tage, da konnte man dann Inliner fahren. Das ist halt auch relativ geil, weil du diese glatte Oberfläche hast. Und da konntest du dann sehr gut Inliner fahren. Das hat dann auch Bock gemacht. Das habe ich tatsächlich von meiner Mama gelernt halt auch. Und diese coole Bremse einfach am Ende nicht mit dem Schuh zu bremsen, sondern so einen Halbkreis zu fahren mit angewinkelten.
Ja.
Das konnte ich dann auch recht gut. Zwischendurch bin ich dann, ja, haben wir uns dann halt auch so einen Spaß gemacht und haben dann halt so einen kleinen Parcours aufgebaut mit Springen und sowas. Also Inliner fahren konnte ich recht gut.
Mit Feuerring und Krokodilen.
Also es hat auch Bock gemacht. Also ich bin immer so ein Kind gewesen, dass ich gerne Fahrrad gefahren bin. Und Fahrradfahren macht immer Bock.
Ich finde wirklich, also ja, macht bestimmt Bock. Ich bin schon ewig kein Fahrrad mehr gefahren. Ich glaube, das letzte Mal Fahrrad bin ich gefahren, da war ich 17.
Mhm.
Da war ich 17 und da war ich in Bayern mit meiner damaligen Freundin. Und hab ihre Eltern im Sommerurlaub besucht.
Ja.
Und dann sind wir da in, ich weiß gar nicht mehr, in so einem komischen fränkischen Dorf.
Oh, das ist gut, aber dann warst du nicht in Bayern, sondern in Franken.
Ich sag jetzt mal fränkisches Dorf. Ich glaube, das war aber eher Bayern. Rupolding, das ist Bayern.
Ja, das musst du aber dazu sagen. Boah, ja. Es gibt dann Oberbayern, Niederbayern, es gibt Franken, es gibt Schwaben.
Ich glaube, das ist Schwaben, das ist nicht Bayern.
Doch, es gibt auch
die schwäbischen Bayern. Die bayerischen Schwaben.
Ja, das ist, nein, die Schwaben, das ist dann halt auch nur ein Bereich davon.
Ist das nicht in Baden-Württemberg?
Ja, schon, aber das ist ja auch sehr nah beieinander und deswegen hast du dann auch die Schwaben.
Polen und Deutschland sind auch sehr nah beieinander, trotzdem ist das nicht Deutschland.
Nur die Brandenburger, so an der Grenze.
Gut.
Zwischenzeitlich gab es halt einfach gar kein Polen mehr.
Ja, stimmt. Hast du diesen Böhmermann-Dings gesehen?
Ja, auch, aber das ist halt dadurch, wie eingangs erwähnt, ich habe auch mal Geschichte studiert und da ist das halt auch so ein Running Gag. Ein Running Gag,
dass es zwischendurch kein Polen gab. Ja, jedenfalls.
Mega funny. Mega.
Klassischer Geschichtsjoke. Ja, wo wollte ich drauf hinaus? Achso, da bin ich das letzte Mal Fahrrad gefahren, genau. Da war irgendwie Sommerurlaub und da wurde ich dann genötigt, da in so eine kleine Radtour mitzumachen. Und und direkt davor, also davor das letzte Mal, war, als ich meinen Fahrradführerschein in der 4. Klasse gemacht habe, glaube ich.
Ja, okay, ja.
Also wirklich wie ein...
Also ich bin halt immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren und jetzt in letzter Zeit fahre ich halt wieder viel Fahrrad. Ich bin diese Woche, ich glaube, einen Tag nicht mit dem Fahrrad gefahren. Und das ist halt wirklich ziemlich geil, muss ich sagen. Egal, ob ich eben kurz was einkaufen
fahre. Ich bin diese Woche jeden Tag nicht mit dem Fahrrad gefahren.
Konsistenter als ich. Ja. Oder
no excuses, bro.
einen Tag, da war meine Frau, die war dann schon bei ihren Eltern. Und ich bin dann halt mit dem Fahrrad halt nachgekommen. Und das ist halt auch einfach chillig. So, dann bin ich durch zwei verschiedene Parks gefahren hier in Gelsenkirchen und war eine relativ schöne Fahrt dann auch. Und das Problem ist aber mittlerweile, du fährst halt nicht so aus Spaß mal eben ganz schnell, sondern du fährst halt eigentlich schnell, damit deine Durchschnittsgeschwindigkeit hoch ist und das Fahrradfahren dann immer noch effizient ist, weil du halt schnell genug da bist.
Ja.
Und dann... Ich habe dann zwischendurch, muss ich dann aufs Handy gucken für Navigation und dann sehe ich halt auch, dass ich dann so...
Hast du eine Handyhalterung am...
Nee, noch nicht, muss ich mir noch holen. Oder ich fahre dann durch Wohngebiete...
Bleibst du dann einfach stehen und guckst auf dein Handy?
Ja.
Echt krass?
Klar.
Okay.
Ja, also an so Gabelungen oder... Da sind dann auch einfach so Abbiegungen, wo du so fünf verschiedene Wege lang fahren kannst. Weil mit dem Fahrrad ist es ja einfacher, dann mal eben auch so einen kleinen Weg runterzufahren. Da muss ich dann wirklich richtig oft aufs Handy gucken. Aber dann halt auch einmal kurz während der Fahrt und dann habe ich dann halt auch gesehen, habe ich 35 km/h drauf und dann bin ich durch so ein Wohngebiet gefahren.
Recht schnell, ne?
Ja, durch so ein Wohngebiet gefahren, wo dann diese kleinen Tafeln sind, wo dann so ein Emoji
kommt. Smiley kommt, wenn du zu schnell bist.
Ja, genau, so da hatte ich dann auch einmal 42 km/h drauf. Also ich fahre wirklich relativ schnell und das ist halt auch einfach das geil. Ist,
in so einer Spielstraße mit 42 km/h mit dem Fahrrad, wenn du da
geblitzt
wirst, bist du deinen Lappen los, ne?
Ja, aber dann müssen sie mich erstmal finden, ne? Weil ich habe ja kein Kennzeichen auf der Stirn tätowiert, dass sie mich dann finden können. Das wäre ja auch so richtig wild. Also sie haben ja so, wirst du angehalten, aber wo ist denn ihr Kennzeichen? Ja, das nimmst du die Mütze ab. Ah ja.
Gibt es tatsächlich gerade in Thüringen, gibt es so ein komisches Pilotprojekt, wo die versuchen, Leute zu blitzen, die auf ihr Handy gucken. Und zwar mit so einem Handy-Blitzer, der detektet entweder über so eine künstliche Intelligenz, ob so ein Fremdkörper praktisch im Sichtfeld ist.
Wow, das klingt gar nicht. Da muss noch eine Selbstschussanlage zu und zack, sind wir bei Terminator.
Oder der macht das irgendwie über Eye-Contact. Aber das Ding ist halt, also Datenschutzrechte, die mussten irgendwie ihre Datenschutzverordnung und ihre Polizeigesetze irgendwie verändern dafür, weil der macht natürlich auch viele Falschbilder. Mhm. So. Also wenn zum Beispiel mein Beifahrer irgendwas auf dem Handy guckt und mir das irgendwie so rüberhält, aber ich da jetzt zum Beispiel auch gar nicht drauf gucke, dann ist ja trotzdem auf dem Bild, ist ja so gesehen, oder die Kamera wird ja wahrscheinlich auslösen, weil die denkt, okay, da ist ein Handy in unmittelbarer Sichtweite des Fahrers, dann gucken die sich das an und sehen so, nee, der fährt ganz normal. Und
ja, oder stell dir vor, du hast dein Handy in der Handyhalterung fürs Navi.
Ja, weiß ich nicht, also ich weiß auch noch nicht, wie das funktioniert, scheint aber wohl so ein Ding zu sein. So, du bist auf jeden Fall ein schneller Radfahrer.
Ja.
Und
bis
42 gefahren.
Ja, und das ist halt so, weil wir ja gerade über diese Kindheitsdinger zum Fahren. Also ich bin viel Fahrrad, viel Inliner gefahren schon.
Ich finde das aber auch cool, dass du dir einredest mit diesem Fahrradfahren, ne? Also ihr habt ja ein Auto und du fährst Fahrrad so auch.
Ja, weil meine Frau ist halt immer mit dem Fahrrad unterwegs, deswegen.
Mit dem Auto.
Mit dem Auto und deswegen ist das ganz praktisch, dann halt das Fahrrad zu haben.
Ist ja auch umwelttechnisch super, weil ihr habt ja diesen 12-Zylinder über SUV, diesen Lamborghini Urus und dann ein Fahrrad dazu. Ist praktisch so, als würdet ihr beide einen Audi Q8 fahren. Ja, das ist so.
Das ist schön runtergebrochen. Ja. Ja, genau so ist es. Und das Witzige ist, ich bin an so eine Strecke am Kanal lang gefahren und dann ging es bergauf und dann musste ich wirklich richtig runterschalten und war anstrengend dann da hochzufahren.
Ich wusste gar nicht, was ich mache. Also man schaltet runter, wenn man bergauf fährt?
Boah, ich schalte richtig viel auch, ne? Also es ist halt immer, wenn ich dann anfahre, bin ich sowieso im niedrigen Gang. Das heißt, wenn ich weiß, ich muss gleich halten, schalte ich halt auch direkt wieder runter. Und also ich sitze.
Machst du ja wirklich, wie Autofahren?
Ja, also es ist wirklich richtig viel Schalterei, damit du halt immer in einem effizienten Gang bist, dann auch
umzufahren. Damit das nicht so anstrengend ist, ne?
Damit es nicht so. Ja, oder damit du halt das Momentum ausnutzen kannst, um Geschwindigkeit halt aufzubauen. Okay. Das ist, du merkst halt, okay, ich bin gerade. Hast du
ein Fahrradtacho?
Nee, auch nicht. Muss ich mir auch noch.
Trägst du einen Helm?
Nee, sollte ich eigentlich auch tragen, aber habe ich auch nicht. Noch.
Hast du Radfahrhandschuhe?
Ja, die habe ich.
Gibst du ein Handzeichen, wenn du abbiegst?
Ja.
Schulterblick?
Ja.
Klingelst du viel?
Ja.
Also meistens so Passanten dann weg.
Ja.
Wegklingeln.
Weg. Verpisst euch!
Krass. Guck mal, ich habe so viele Fragen zum Fahrradfahren, weil ich habe, also ich denke auch so,
mal,
aber es gibt ja auch richtig viele Auslegungen, also es gibt ja nicht so, weißt du, beim Autofahren ist es ja so, du setzt dich in ein Auto und im besten Fall fährst du nicht wie ein Hurensohn, aber Fahrradfahren kannst du ja wirklich so und so auslegen. Es gibt ja diese Hurensöhne, die wirklich auch kein Handzeichen geben.
Mal auch da auch,
die da irgendwie mit vier Kindern hinten auf dem Rücksitz und eins noch vorne im Korb, so alles 13 Jahre alt.
Na, es gibt da auch eben bei ganz viele Unterschiede. Du kannst radeln, du kannst Fahrrad fahren, du kannst biken, du kannst graveln.
Da haben wir, glaube ich, letztes Jahr, ich sag immer letztes Jahr, Alter, letzte Woche Off-Cam drüber geredet.
Ja, und hier. Vor 3 Wochen hast du mich dann auch beschuldigt zu radeln.
Ja, richtig.
Ja.
Ich glaube auch, dass du ein Radler bist. Ich glaube nicht, dass du ein Radfahrer bist. Ein Radfahrer, der Opa meiner Partnerin, das ist ein Radfahrer. Da hast du einer, der trägt ein Fahrradtrikot beim Fahrradfahren, der hat ein Rennrad. Du fährst so dieses Hollandrad. Du hast doch gar keinen
Hollandrad. Das ist ein ganz,
also ganz so normales Mountainbike.
Nein, das ist so ein Trekkingbike halt.
Ja,
für längere Strecken.
Ich verstehe auch die Unterschiede nicht.
Weiß nicht, es gibt ja auch irgendwie so Gravelbikes oder so ein Mischding zwischen Mountainbike und Trekkingbike. Und das ist wohl das, was die meisten Leute fahren.
Das klingt für mich so, als hätte das so Schaufelräder, dass ich das so Hügel hochbahnen kann.
Das kann man halt nur als reiner Maulwurf fahren.
Ja, die Leute werden sich jetzt wahrscheinlich wirklich alle denken, so, warum hat der Mann so wenig Ahnung vom Fahrradfahren? Aber ehrlicherweise, mir ist es auch vollkommen.
Ja, aber Ahnung, ich bin ja jetzt auch nicht da in so einem Rabbit Hole gerade drin. Also.
Nee, aber ich weiß ja wirklich gar nichts über das Fahrradfahren. Und das ist ja. Es ist absolut okay für mich.
Ja. Also ich befasse mich da auch nicht. Ich habe mein Fahrrad letztens in eine Werkstatt gegeben für eine Inspektion. Die haben sich das angeguckt.
Da wüsste ich auch nicht. Was ist der Preis für so eine Fahrradinspektion?
40 Euro.
Das erscheint mir richtig teuer.
Ja, die haben das aber auch fertig gemacht. Also ich hatte
fertig gemacht?
Ja, ich hatte
neue Probleme. Schläuche drauf?
Oder? Nee, ich hatte ein Problem vorne, also im vorderen Bereich des Fahrrads. Das Rad hatte nicht so eine ganz gerade Einstellung. Das musste einmal adjustiert werden. Und meine Bremse, meine Vorderbremse, die war zu stramm eingestellt. Das heißt, ich bin einmal gefahren und als ich gebremst habe, hat die sich gelöst. Und die musste halt auch wieder neu eingestellt werden, damit die wieder.
Ich denke wieder aber auch bei so einem Fahrrad zum Beispiel, also im Gegensatz zum Auto zum Beispiel, an einem Fahrrad gibt es doch nichts, was man nicht auch selber machen kann, oder?
Boah, also doch,
bei so einem Auto, da würde ich nicht an eine Zylinderkopfdichtung gehen. Also, oder an meinem Auto, diese ganze Elektronik, die da drin ist. Was weiß ich denn? Keine Ahnung.
Also klar, so ein Fahrrad ist weniger komplex als ein Auto, das ist klar. Das
sind doch 4 Schläuche und eine Kette, oder nicht?
2 Schläuche?
Das ist sogar nur 2 Schläuche. Und eine Kette und ein Dynamo.
Ja, aber du, also gerade Bremsen, je nachdem, welche Bremsen du hast, dann kommt's halt, also welche Schaltung du hast. Wenn da was kaputt ist, das ist halt auch so ultra
friemelig. Hast du so eine friemelig. Neue Bremsscheibe drauf? Neue Bremsscheibe, WD-40, bisschen Spucke.
WD-40 bin ich tatsächlich letztens wirklich ans Fahrrad gegangen.
Ja, na klar.
So, dann muss ich WD-40 dann auf die Kette sprühen, drehen, schalten, sprühen, drehen, schalten, drehen.
Ja. Kann ich mir richtig vorstellen. Aber das wirkt auch nur, wenn man dabei raucht und so ein bisschen Öl verschmiert ist. Aus unerfindlichen Gründen denke ich jetzt gerade aber auch an Megan Fox und gar nicht an dich.
Ui.
Transformers 1, glaube ich,
oder? Ja. Oder saß sie an Motorrad.
Da waren auch okay.
Weniger Fahrräder. Ja, okay. Macht auf jeden Fall Bock. Aber ich bin noch in keinem Rabbit Hole drin. Weil sonst, ich sehr bin gut. Ja immer schnell in irgendein Ding sehr.
Du als Privatperson jetzt, oder?
Als Privatperson bin ich schnell immer in irgendwelchen Sachen drin.
Okay. Die Kunstfigur, die ist immer vorbei.
Kunstfigur, die ist, der ist alles egal.
Die Kunstfigur Scheiße, im Übrigen, Mann. Welchen Namen hat die eigentlich bekommen? Hast du das mal verfolgt? Mal gucken, wie die Abstimmung ausgegangen ist.
Der Weltenvernichter oder
so. Ich hab ja so eine Abstimmung bei Spotify reingeworfen. Die läuft auch natürlich noch. Also noch habt ihr die Chance abzustimmen.
Bis morgen, ne?
Genau. Ja, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Malte eigentlich ganz gut. Es wirkt so unschuldig ein Stück weit. Ja. Malte oder Eve Weltenverschlinger?
Von den Eve Weltenverschlinger. Eve klingt dann immer eher so nach Parfümverkäufer, ja, und dann der Weltenverschlinger.
Generell sind da viele Namen, die so ein bisschen nach Parfümverkäufer wirken. So auch Xaver oder Rupert.
Rupert?
Oder Ruben.
Ruben. Nee, es sind keine Parfümverkäufer, oder?
Ja, Xaver vielleicht noch.
Okay.
Xaver klingt für mich so ein bisschen
wie ein Typ, der
schick angezogen ist.
Ich finde eher, Xaver klingt so, als würde er mir meine Microsoft-Office-Probleme lösen können am Telefon.
Ehrlich? Mhm. Ja, man hat manchmal so Assoziationen, die gehen ganz weit auseinander. Ich sehe da keinen Informatiker.
Ja, Malte finde ich gut. Dann ist Malte meine
Kunstfigur. Deine Kunstfigur. Wie geht's denn, Leroy und Malte?
Malte geht super, weil ihm alles scheißegal ist. Leroy hat keinen Bock mehr auf Realität.
Was ist los? Was bedrückt dich?
Ja, das, was wir am Anfang gesagt haben, ich versuche das immer so wegzuschieben. So mit Krieg und was weiß ich nicht was. Und dann hoffe ich auf positive Veränderungen des Jobs. So, da, aber da ist halt auch schwierig mit Erwartungsmanagement. Eigentlich versuche ich gar nichts zu erwarten.
Ja.
Auf der anderen Seite will ich aber, weil ich diese Stelle unbedingt will. Und ist alles schwierig.
Ich kann dir sagen, tatsächlich als Person, die ich mir selber nicht als Vorbild nehmen würde, ja, kann ich dir trotzdem aus meiner Sichtweise berichten. Ich habe, was dieses Weltpolitische anbelangt, ich bin weit weg davon zu sagen, ich habe sowas wie Eskapismus oder Politikverdrossenheit, keinen Bock auf diese ganze Scheiße entwickelt. Mhm. Aber ich habe trotzdem so ein gesundes Maß an Gleichgültigkeit entwickelt, was mir einfach sagt, ich kann es am Ende nicht ändern, ich werde es nicht ändern können. Ob wir mit 1 Million oder mit 10 Millionen auf die Straße gehen, es ist scheißegal, solange immer noch 15 Millionen denken, Nazis zu wählen, ist okay. Weil die 15 Millionen wirst du auch nicht mit 10 Millionen auf der Straße überzeugen, sondern dann hat der Staat scheinbar wieder viel Geld für bezahlte Demonstranten in die Hand genommen. Also die sind ja eh da gerade drin. Ich
vor allem eher nimmt der Staat kein Geld für Sozialpolitik in der Hand, sondern auch Rente wird nicht reformiert, Klimapolitik wird geschissen.
Aber 300 Euro für Demonstranten haben wir übrig. Ja, klar, sicher. Das ist so wahrscheinlich. Weißt du, das Ding ist, ich setze es mir auch nicht mehr, das setzt mich auch so unter Druck, das macht mir so einen Stress, ich mache mir nicht mehr die Agenda so, du willst jetzt irgendwie Leute oder fachlich richtig und Leute bekehren und zurückholen oder was auch immer so. Nö, die Sachen, die jetzt gerade im Argen sind, die sind so, es gibt Entscheidungsträger auf dieser Welt, die haben vielleicht die Möglichkeit, irgendwie aus der Geschichte zu lernen und irgendwie was anders zu machen, oder sie lassen es halt laufen, wie es läuft. Dann sind wir halt irgendwann angekommen, wo wir angekommen sind. Und dann haben wir vielleicht Krieg, wenn wir Krieg haben, wann wir Krieg haben, wo wir Krieg haben. Und dann sterben wir vielleicht alle oder ziehen in den Krieg oder eben auch nicht. Und weißt du, was mir das macht? Absolut Angst, aber ich kann das absolut gut von mir weghalten.
Malte gibt dir da gerne die Hand.
Ja, siehst du, guck mal, Malte, mit dem verstehe ich mich. So, und auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch so, jetzt wo du gerade diesen Jobkontext auch angesprochen hast, es gibt immer irgendwo Optimierungsbedarf und man denkt sich immer so perspektivisch, ist das oder das Richtige und mache ich das vielleicht oder das vielleicht. Am Ende, ja, haben du und ich vielleicht wenig Zügel in der Hand in dem Bereich, in dem wir arbeiten. Ja, wir sind ja zum Beispiel, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, an gewisse Rahmenbedingungen gehalten. Wir arbeiten beide nicht in der freien Wirtschaft. Mhm. So. Das heißt, bei uns liegen weniger Asse als bei vielen anderen Arbeitnehmern. Deshalb, gibt mir das auch so ein bisschen dieses, das ist so Entspannung, dass ich sagen kann, ja, so ganz viel kann ich nun mal nicht beeinflussen. Das ist manchmal ganz gut, weil Rahmenbedingungen relativ starr sind, entsprechend du dir da keine Sorgen machen musst. Auf der anderen Seite viele Flexibilitäten oder viele, viele Vorteile, die Leute in der freien Wirtschaft vielleicht haben, die haben wir dann nun auch nicht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich am Ende, und jetzt wird es spirituell, haben wir alle einen vorgezeichneten Weg und den werden wir schon irgendwie gehen.
Irgendwie klingt das die ganze Zeit so, als wüsstest du mehr als ich. Das macht mir Sorgen.
Ja. Ich bin einer der engen Vertrauten Trumps, wie du sicherlich weißt, nachdem ich diese Woche Millionen und Abermillionen durch Aktien verdient habe. Wodurch ich aber diese Woche richtig viel verloren habe im Übrigen wieder. Und Digga, ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, ist das hier ein Déjà-vu? Habe ich diese Episode schon mal gehört? Ich habe diese Woche einfach schon wieder so eine krude Fehde mit meinen Paketzustellern erlebt, ne?
Aber warum?
Ja, du kennst ja diese alten Geschichten, dass Paketzusteller meine Pakete einfach nicht zustellen.
Ja.
Oder irgendwo hinschmeißen.
Ja.
So. Aber jetzt, also mein neuer DHL-Bote, ich weiß nicht,
von was. Es klingt halt nicht so, als müsse, als wäre der woanders eingeteilt worden oder hat gekündigt oder was weiß ich, sondern es klingt wirklich so, als müsse das DHL-Headquarter immer wen Neues besetzen. So, nee, also das geht wieder nicht. Also wir haben da jetzt einen aus, weiß ich nicht, aus dem Großraum Erfurt gedraftet. Mhm. Den können wir dafür einsetzen. Der hat die Stats, damit wir den satisfyen können. Auch in der Frequenz, in der bestellt. So, das ist der Richtige.
Das ist, aber also der jetzt gerade am Start ist, ist absolut nicht der Richtige. Und zwar der Kollege.
Haben wir was anderes versucht.
Zugegebenermaßen, ich habe in letzter Zeit oder in den letzten Tagen so ein paar Sachen bestellt. So, ich glaube, in den letzten 14 Tagen kamen so 7 bis 8 Pakete für mich an. Boah, das ist eine relativ große Menge. Ne?
Schon mal überlegt, irgendwo einkaufen zu gehen.
Ja, aber die Sachen, die ich will, die gibt es nicht stationär. So, pass auf. Das Ding ist jetzt.
Elfenbein kriege ich nicht bei Temu. Kriege ich nur bei Temu.
Das Ding ist jetzt tatsächlich, dieser Bestellablauf oder dieser Versandablauf war irgendwie immer sehr krude die letzten 14 Tage, 3 Wochen. Und zwar wurde die Sendung, du bestellst ja auch wahrscheinlich hin und wieder mal was, also weißt, wie der normale Ablauf ist. Die Sendung wird elektronisch angekündigt, dann vom Dienstleister irgendwo am Lager abgeholt, an die Zustellbasis oder ans Paketzentrum geliefert und von dort aus in den Wagen und zu dir nach Hause gebracht. So, ne?
Bei mir ist es halt so, oder es wird halt zur Packstation so, immer genau. Geliefert.
Das sind die Sachen, die es gibt. So. Bei mir ist das so, das Paket wird von DHL am Lager des Versenders abgeholt, dann zur Zustellbasis oder zum Paketzentrum gebracht, dann passiert erstmal 3 Tage gar nichts.
Bestellst du, sind die Pakete oft aus dem Ausland?
Nein.
Okay.
Dann passiert erstmal gar nichts. Dann ist an irgendeinem Tag kommt es dann soweit, dass eine Notification entweder morgens um 9 oder um 17 Uhr nachmittags kommt, mhm, dass die Sendung ins Zustellfahrzeug geladen wurde, mhm, um eine Sekunde später die Notification in die Sendungsverfolgung zu schmeißen. Eine Zustellung war leider nicht möglich.
Hey.
Wir versuchen es am nächsten Tag nochmal. Dann passiert am nächsten Tag nichts.
Aber ist es immer DHL?
Es ist immer DHL.
Warum wird das denn bei dir nicht in die Packstation geschickt?
Wir kommen gleich zu.
Ah, okay.
Dann kommt am nächsten Tag, passiert nichts. 2 Tage später bekomme ich dann eine Benachrichtigung.
Du bist ein dreckiger Hurensohn.
Das Paket ist in der Packstation, kann abgeholt werden. Dann fahre ich zur Packstation, mache die Packstation auf und da liegt ein komplett zerpflücktes Paket drin. So, das ist jetzt die letzten 14 Tage passiert. Mit 8 Paketen.
Sind deine Zusteller und Zustellerinnen irgendwie Rottweiler oder so? Ja,
wirklich, ich glaube wirklich, das ist ein DHL-Rottweiler. Ist der mit dem, das ist ein guter Folgentitel
der übrigens. DHL-Rottweiler. Ja, aber also, warum hast du keinen DHL-Account?
Ich habe einen DHL-Account. Ich habe einen DHL-Account.
Warum wird das nicht direkt zur Packstation geschickt?
Das wird es. Das soll es zumindest.
Mhm.
Okay. Ich habe auf all diesen Paketen, zumindest auf dem, was davon übrig war, immer eine Notiz gehabt. Und zwar ein Zustellvermerk. Auf dem Zustellvermerk steht drauf, Sendung wurde jetzt zum Beispiel bei der Sendung, die ich gestern abgeholt habe, stand drauf, Sendung auf Kundenwunsch bis zum 10.04. an Zustellbasis eingelagert. Wo ich mir denke, nee, also diesen Kundenwunsch habe ich nie geäußert, dass mein Paket einfach 3 Tage länger im in der Zustellbasis oder im Paketzentrum bleibt. Weil ich wüsste auch nicht, wo man das hinterlegen kann.
Ich glaube, in deinem Smartphone spukt's einfach. Du hast da so einen kleinen asozialen Delay-Kobold drin.
der immer rauszögert.
Ja.
Und das ist ja bei jedem Paket und natürlich mit anderen Daten. Also es ist immer auf dem Paket ein Vermerk, ich hätte mich dazu entschieden, dass dies 3 Tage länger erstmal in ihrem Lager in Dorsten oder in Bochum behalten.
Hast du in deinen Einstellungen mal geguckt?
Habe ich geguckt. Okay. Ich habe keinen Wunschzustelltag ausgewählt.
Mhm.
Nichts dergleichen. Das Einzige, was ich ausgewählt hatte, war direkte Packstationzustellung. Mhm. So. Dadurch kann ich mir zumindest erklären, was damit gemeint ist, wenn das ins Zustellfahrzeug geladen wird und dann, wir konnten es nicht persönlich zustellen. Aber dann finde ich es auch irgendwie unglücklich formuliert, weil dann denke ich mir so, Paket wird an Packstation umgeleitet.
Die Probleme habe ich ja auch nicht. Also bei mir wird es auch direkt immer an die Packstation geliefert. Oft gebe ich das dann halt aber auch direkt bei der Bestellung an. Oft geht es nicht und dann ist es halt aber von der App halt direkt so. Und es war noch nie ein Problem, weil das direkt immer einfach dahin geschickt wird. Ich habe immer einen genauen, detaillierten Sendungsverlauf.
Ich verstehe es wirklich nicht. Und es gibt tatsächlich noch einen Gipfel in dieser ganzen Ausführung. Und zwar, ich weiß nicht, ob das
Paket geschissen. So ein richtig dicker Rottweiler-Schiss.
Das Paket, dass sie zerpflückt sind und dass teilweise Inhalte der Bestellung fehlen, ist ja nochmal eine andere Sache. So, also da bin ich jetzt halt gerade irgendwie in 5 Nachforschungen oder sowas bei DHL. Weil dieser Paketbote scheinbar wirklich das Paket dann 2 Tage mit nach Hause nimmt, guckt, was da drin ist und dann die Reste einfach in so eine Box reinrotzt.
Aber das ist dann so ein Labrador, ne?
Ja.
Der investigative Mensch.
Und dann? Hund. Dann wird's noch absurder und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, manche Sendungen werden, wenn ich was bestellt habe, ich weiß nicht, wie DHL das zuordnet, also ich glaube, vielleicht geben manche Versanddienstleister, also manche Shops, wenn du da bestellst, geben die E-Mail-Adresse bei DHL mit an und DHL gleicht ab, so dass es dazu ein Kundenkonto gibt. Das kann sein, weil manchmal ist zum Beispiel, angenommen,
ich glaube, das ist die Adresse dann eher, oder?
Ich weiß es nicht, weil ich bestelle, sagen wir jetzt einfach mal was bei H&M, so, mhm. Und das wird dann mit DHL versendet und es erscheint automatisch in meiner DHL-App eine Sendung, die mich erwartet, von H&M.
Ja.
Manche Shops kriegen das aber nicht hin.
Okay.
Und dadurch, dass ich die Sendung dann nicht in meiner DHL-App habe, kriege ich auch diese digitalen Zustellbenachrichtigungen nicht. Ne? Also ja. Du brauchst ja immer so einen Abholcode, um was aus der Packstation abzuholen.
Ja, aber da kannst du die Sendungsnummer.
Wenn du die eingibst, passiert nichts. Du brauchst einen Abholcode. Das ist ein anderer 16-stelliger Code. Der Chatbot Jana von DHL, der gibt dir, also wenn du da anrufst.
Ich habe echt nicht, also ich habe nie Probleme.
Pass auf, der gibt dir dann auch diesen Abholcode, weil ich bekomme halt auch keine Karte in meinem Briefkasten, weil der Paketbote erst gar nicht mich anfährt. Ne? Mhm. Das ist ja, der packt das Paket ins Auto.
Wirft
das Paket ins Auto. Eine Sekunde später, ja, zustellen war leider nicht möglich. Klar, weil er war nie hier. Das heißt, ich habe auch keine Karte im Briefkasten.
Dann beißt er da zornig rein.
Ich habe keine Karte im Briefkasten. Ich weiß nicht, in welcher Packstation das ist. Und ich habe diesen Abholcode nicht.
Auch keine Mail, wo das drinsteht?
Nein. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist über die Mail mit der Versandbestätigung die Sendungsverfolgung in meine DHL-App eintragen, meine Postleitzahl eingeben, dann sehe ich zumindest, wo das Paket ist. Ich habe aber trotzdem den Abholcode nicht. Weil die Sendung ja nicht mir zugeordnet ist, entsprechend nicht in meinem DHL-Account erscheint. Mhm. Was dann passiert, und das ist der nächste Delay, der dann kommt, 2 Tage später habe ich plötzlich einen handgeschriebenen Brief in meinem Briefkasten. Was? Also einen handbeschrifteten Briefumschlag. Ich hole dir einen, exemplarisch.
Das ist ja richtig wild. Also von dem Zusteller oder der Zustellerin dann? Er sagt nichts. Ich werde es sehen. Ich bin gespannt. Okay. Junge, das ist ja wirklich ein. Gib. Ich brauche das Feeling. Gib.
Ich muss es dir jetzt erzählen.
Nein, gib.
Der war gestern in meinem Briefkasten.
Also, ich halte einen kleinen Brief in der Hand von DHL mit handgeschriebener Adresse. So.
Gestern. Gestern der 12. in meinem Briefkasten.
Es ist quasi so eine Paketzustellung.
Das ist eine Zustellkarte, die eigentlich in meinem Briefkasten sein sollte. Von wann?
Vom 2.4. um 14.43.
Ja. Die war gestern in meinem Briefkasten.
Ja.
Das heißt,
das Witzige
vom 2.4., 10 Tage später.
Es steht dann schon, die Abholung ist am 2.4. möglich. Das ist ja eigentlich immer erst am nächsten Werktag der Fall.
Ja.
Aber wild, geil. Das heißt, die haben das, der hat das wahrscheinlich verkackt.
Wir können jetzt auch noch mal, das passiert andauernd. Ich habe so viele davon. Und das ist, wir können es ja rekonstruieren. Überleg mal, heute haben wir den 13. April.
Ja.
Der 2.4. war ein Dienstag.
Ja.
Um 14 Uhr. Da war tatsächlich niemand zu Hause. Ist von auszugehen, da war wirklich niemand zu Hause. Warum bekomme ich diese, also ich habe die Sendung bis dahin schon wieder abgeholt gehabt, weil ich habe dann über diesen Chatbot Jana mir irgendwie diesen Abholcode hier, ne? Der ist ja ein Abweichender von der Sendungsnummer, die hier steht, habe ich mir dann ausgeben lassen. Aber dann denke ich mir so, das kann doch nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Also
irgendwo muss ja Sorry. Bei dir ein Fehler liegen oder bei denen halt?
Nee, bei mir liegt da gewiss kein Fehler.
Ah, vielleicht ist das auch die falsche Einstellung dafür.
Ich habe alles in meiner DHL-App geprüft und gestern war ich dann auch wirklich so weit, da habe ich dann eine Kundenbeschwerde aufgegeben.
Oh, sehr gut. Ja. Endlich. Deswegen auch die beige Weste.
Selbstverständlich. Und weil ich halt Angler bin.
Ich kann mir dich als Angler sehr gut vorstellen.
Ehrlich? Ich bin auch übertrieben ungeduldig.
Äußerlich, genau. Aber als Charakter bist du einfach kein Angler.
Ich bin kein Angler. Ich bin zu ungeduldig. Also ich glaube, ich würde alles am Angeln geil finden, außer das Warten. Also auf diesem Stuhl sitzen, irgendwie so ein
Pivo eigentlich, in der Seite. Ja, genau, so optisch wird das passen, aber eigentlich sehe ich dich irgendwo an der Kasse. So vom Temperament her. Du würdest einfach nach zwei Sekunden. Aber
wirst du noch nicht angeschrien, oder?
Was? Klar wirst du an der Kasse angeschrien. Du wirst richtig dumm angemacht die ganze Zeit. Und deswegen bist du permanent schon richtig scheiße drauf.
Aber ich bin auch immer richtig freundlich. Das sagt meine Partnerin mir auch dann häufig, weil ich duze die Kassierer auch immer. Und das mache ich.
Unangenehm.
Das mache ich aber nicht irgendwie, weil Machtgefälle oder bla, sondern ich denke mir halt immer so, das
ist so. Weil du keine Grenzen
kennst. Das ist so ein bisschen distanzloser. Ich finde das immer, super sympathisch.
Ich war,
also mich finde ich immer super sympathisch.
Ich war gestern Morgen im Supermarkt und das war dann halt so, dann stelle ich mich so an der Kasse an, dann gibt die halt schon so dieses nicht mehr anstellen Dings raus, dann stelle ich das da hin und dann kam hinter mir so ein alter Mann mit seinem Wagen, ne? Und dann guckt die mich an, ey, sag dem mal, der soll nicht. Und das war eine alte Frau, also eine ältere Kassiererin. Und ich denke mir so, wow! Wow! Ja. Das war mir viel zu distanzlos, das war mir viel zu unfreundlich. Ich habe nichts getan in dem Moment. Also ich war noch unbescholten eigentlich.
Aber da denke ich mir immer, die Leute hatten, die hatten einen Tag, der hinter ihnen liegt, die hatten vielleicht einen Vortag, die haben vielleicht schlecht geschlafen, da habe ich auch immer sehr viel Verständnis für.
Nee, ich überhaupt nicht, weil ich habe es auch immer geschafft und ich habe bei Burger King gearbeitet und ich habe es immer.
Du hast den Bodensatz der Gesellschaft mit Ammoniak-Burgern versorgt.
Und ich habe jede Kundin, jeden Kunden immer neu bewertet und immer, und ich habe da 5 Jahre gearbeitet, also kann mir kein Mensch sagen, nur weil der Tag scheiße war, muss ich ja dann zu den anderen auch scheiße sein. Nein, das ist eine persönliche Einstellung.
Absolut.
Und wenn du direkt unfreundlich zu neuen Leuten bist, bist du einfach ein Hurensohn.
Keine Frage.
Und hast es nicht verdient, diesen Job zu machen.
Keine Frage. Also ist das eine charakterliche Schwäche? Du kannst ja ruhig noch den Rest Wasser einschenken.
Wenn ich würde gleich noch einen Kaffee nehmen und ich muss unsagbar krass pissen.
Okay, pass auf, dann versuche ich das hier einmal kurz zum Ende zu bringen.
Und noch habe ich mich im Griff.
Sehr gut. Und zwar, klar ist das eine Einstellungssache und klar muss das nicht sein, aber ich denke mir, also ich bringe zumindest Verständnis auf. Ich mache es auch anders, auch immer, wenn ich in Kundenkontakt gearbeitet habe.
Also sagen wir so, ich kann mir vorstellen, warum die Leute schlecht drauf sind. Ich finde es aber trotzdem unverschämt, Leute einfach ohne Grund anzubölken.
Ich finde es halt komisch, wenn es eine Reaktion auf etwas ist, weißt du, wenn die Laune von vornherein kacke ist, wenn man einen scheiß Tag hat, hat jeder irgendwie mal, ja, muss man es an den Kunden auslassen? Weiß ich nicht.
So, wenn dann was Neues, Kackiges kommt, dann kann ich das verstehen, dass du in der Situation dann Aggressionslevel nicht hier unten anfängt, sondern schon weit viel oben angesetzt. Aber aktiv scheiße zu Leuten sein, das finde ich geht einfach nicht.
Also ich hatte jetzt letztens
die Situation. Und da habe ich kein Verständnis.
Ich hatte letztens die Situation, da war ich an der Rewe-Kasse und vor mir die Dame, also irgendwie dieser Rewe-Markt, das ist so ein riesiger Rewe-Markt, der, glaube ich, vielleicht steht der auf der Kippe, dass es den nicht mehr bald geben soll oder sowas, weil die Fragen beim Kassiervorgang jetzt immer nach der Postleitzahl.
Nee, das hat ganz andere Gründe. Das machen die häufig. So, das geht einfach nur um Zuzugsgebiet.
Genau, das dachte ich, um vielleicht das Einzugsgebiet zu überprüfen und zu gucken, wo kann man vielleicht eine Rewe-Filiale wegkürzen. Weil deswegen,
nee, oder aufbauen.
Oder aufbauen. Das ist unsagbar groß auf jeden Fall. Ja. So. Und dann war diese Kassiererin saufreundlich und hat die Dame vor mir abkassiert und meinte dann zu ihr, verraten Sie mir einmal Ihre Postleitzahl. Und die Frau vor mir so, nö.
Ja.
So,
finde ich aber auch
legitim. Ist ja ihr gutes Recht, ne?
Ja.
Junge, der Kassiererin ist alles aus dem Gesicht gefallen. Die hat kein Wort mehr mit der geredet. Der hat ja das Wechselgeld dahin geknallt, wo ich mir denke so, da stirbst doch jetzt nicht davon. Also dann hast du halt jetzt eine Postleitzahl weniger hier erfasst. Das ist ja auch überhaupt nicht dein Job in dem Sinne. Ne? Da wird ja irgend so ein Datenulli bei Rewe wird sich jetzt halt denken, oh Mann, jetzt habe ich eine Zahl weniger. So, oh Junge. oh Junge, wie soll ich denn jetzt diese Formel knacken? So, weißt du? Und wo ich mir denke, so, aber das kann ja nicht über das Freundlichkeitslevel entscheiden, ob ich dir meine Postleitzahl
genau verrate. Und das finde
ich. Ich habe mich tatsächlich danach nicht getraut, das auch abzulehnen, sondern war direkt ganz, ganz eifrig so, ja, ich fuck ihm meine Postleitzahl. Wollen Sie auch noch meine Privatanschrift haben? Dann können Sie es detaillierter zuordnen. War ich richtig Sorge.
Klang so, als kommst du aus irgendeinem Kanton.
Ja, ja, komm ich auch. Ich habe noch einen allerletzten kleinen Take. Und zwar habe ich vor 5 Jahren, oder haben wir vor 5 Jahren, einen Podcast aufgezeichnet, bei dem wir am Anfang, du erinnerst dich sicherlich noch, im Soundcheck ein bisschen nach dem Genuss einiger Cocktails und alkoholhaltiger Longdrinks in deiner damaligen Wohnung noch an der Augustastraße.
Wow, mit Adresse?
Ich habe ja die Hausnummer.
Junge, beruhig dich mal.
Augustastraße ist doch riesengroß. Wir haben da schon richtig häufig drüber geredet, dass du auf der Augustastraße gewohnt hast. Die ist schon häufiger gefallen.
Nee.
Da bin ich mir sicher.
Ich frage eine KI.
Kannst du machen. Hör dir alle Folgen Futter bei die Bitches an und filtere nach dem Begriff Augustastraße.
Please no.
Das ist, glaube ich, tatsächlich häufiger vorgekommen. Als wir da noch residiert haben und den Podcast aufgenommen haben.
Als wir da residiert haben?
Ich habe da ja praktisch gewohnt irgendwie. Da haben wir in einem Soundcheck dieses Lied gesungen. Alkoholpimmel. Du erinnerst dich?
Ja.
Ich habe den Text auch noch irgendwie so sehr präsent.
Ja.
War in etwa so irgendwie Alkoholpimmel. Ja, 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 ja. Du weißt, ja? So, ich habe auch die Strophen noch richtig vor Augen. Wir haben kurz daran. Das ist
sehr assi.
Wir haben daran gefeilt, eine Malle-Sänger-Karriere zu machen. So, jetzt habe ich.
Jetzt sehe ich mich eher so in dieser Produzentenrolle und dich singen.
Ja, können wir auch machen. Ich habe jetzt diese Woche auf jeden Fall diese Memory reingespült bekommen, dass das vor 5 Jahren war und habe das gerepostet auf Instagram, Social Media so. Und hab dann darunter geschrieben, wann endlich Signing @ Icke Hüftgold. Icke Hüftgold markiert, diesen berühmten Malle-Sänger. Und sagen wir mal so, ich habe eine Antwort bekommen.
Oh Gott.
Und das aber als kleinen Cliffhanger. Was genau in der Antwort stand, kann und darf ich tatsächlich an der Stelle noch nicht sagen. Aber Leroy, es hat was mit Ryanair-Flügen zu tun. Eine Hawaii-Kette. Und literweise Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 50+.
Ja, spitze.
Also, nimm dir den ganzen Juli nichts vor. Wir haben eine Malle-Saison zu bespielen. Was es genau damit auf sich hat, erzählen wir euch tatsächlich in der nächsten Folge, weil Leroy weiß auch noch nichts von seinem Glück. Also, bis dahin bin, war und bleibe ich immer Erik.
Malte und ich werden alles ablehnen.
Ich habe gute Kondition rausgehauen. Da kann Malte nicht Nein sagen. Mit dem Blick aufs Konto wird Malte das wollen. Ich bin, war und bleibe immer Erik. Habt eine schöne Woche. Denkt daran, macht irgendwie unsere Spotify-Abstimmung. Ich weiß gar nicht, was stimmen wir diese Woche ab?
Wenn ein Hund eine Tankstelle betreiben würde.
Ja.
Was für ein Hund wäre das? Was für eine Hunderasse?
Okay, gib mal welche in eine Verlosung.
Rottweiler hatten wir ja schon.
Welche Hunderasse? Tankstelle.
Ja.
Okay, so, also, Antwortmöglichkeit A,
Dalmatiner. Jack Russell.
Okay, Jack Russell.
Nee, Dalmatiner ist ja Feuerwehr, ist ja schon raus.
Ja, in deiner komischen Paw Patrol-Law.
Rhodesian Ridgeback.
Ja.
Einen Akaino.
Ja. Was ist mit so einer, so an der Tankstelle arbeiten ja auch oft so bullige Männer. Was ist mit so einem
Mastiff.
Sagt mir nicht.
Mastiff.
Was ist denn Mastiff?
Ja, kannst du ja nachher gucken.
Ich muss auch alles hier, ich habe alles einfach nur geschrieben,
ja.
Wie ich denke, wie es geschrieben wird.
Ja. Ja,
wieder mehr Arbeit für mich.
Ja.
Okay, Jack Russell, Rhodesian Ridgeback, Akaino oder Mastiff. Okay. Wer wird eine Tankstelle betreiben? Jet oder eher eine Esso? Ist ja auch so ein
Verschieden. Nee, so eine Aral schon. Wo so ein halb legitimer.
Da kann ich dir dann, wo ein Rewe to go drin ist. Das ist ja.
Ja, stimmt. Ja, dann eher so eine abgefuckte Esso.
So
eine
Esso oder so eine
Star. Orlen.
Oder Oil, ja, so eine Kacktank. Orlen?
Ja.
Kenn ich
nicht. Das ist jetzt da. Das war mal Orlen, so ein polnischer Betreiber.
Gibt's da nicht mehr?
Doch, aber vorher war das Orlen.
Ach so, okay. Ich dachte, jetzt ist es Orlen und vorher war das da. Nee. Gut, okay. Sagt uns auch gerne, was eure Lieblingstankstelle ist. Wo tankt ihr? Zu welchem Preis? Welchen Kraftstoff tankt ihr? Das ist so absurde Call to Action. Und dann kommentiert mal bei allen, die Diesel fahren, mit Buh. Ja, das war's. Genug Albernheit. Leroy muss, glaube ich, pissen.
Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und nennt uns gerne doch mal eure Postleitzahl. Ciao.
Tschüssi.